wieder zu sehen. Danke für die Einladung. Schön, wieder bei euch zu sein. Und ja, wir wollen heute Morgen wieder gemeinsam in Gottes Wort hineinschauen. Ich möchte beginnen mit einer kleinen Anekdote. Und die geht so. Ein Mann hatte einen Sohn und ein Pferd. Eines Tages lief dieses Pferd weg. Es war das einzige. Und jetzt kamen alle Nachbarn und beklagten das und sagten, oh, was für ein Pech. Du hast dein einziges Pferd verloren. Der Mann sagte nur, wer weiß, ob das Pech ist. Dann kam eines Tages dieses Pferd zurück und im Schlepptau hatte es eine ganze Herde an Wildpferden mit dabei. Jetzt war der Mann plötzlich ganz reich und jetzt kamen die ganzen Nachbarn und gratulierten ihn und sagten, was für ein Glück, du hast so viele Wildpferde dazu gewonnen. Und der Mann sagte nur, wer weiß, ob das Glück ist. Als der Sohn eines Tages versuchte, eines dieser Wildpferde zu zähmen, stürzte er runter und brach sich ein Bein. Jetzt kamen wieder die Nachbarn und sagten, oh, du Armer, das tut uns so leid, was für ein Pech. Der Mann sagte, wer weiß, ob das Pech ist. Kurze Zeit danach brach ein Krieg aus, alle jungen Männer im Land wurden eingezogen, außer der Sohn nicht, weil er ein gebrochenes Bein hatte. Und ihr könnt euch denken, was die Nachbarn gesagt haben und ihr könnt euch denken, was der Mann dazu gesagt hat. Und so könnte man die Geschichte ewig weitererzählen. Und ich glaube, was diese Geschichte vermitteln will, ist, dass wir nicht das Ende der Geschichte kennen. Wir wissen oft nicht, ob eine Sache für uns zum Guten oder zum Schlechten ist. Auch die Dinge, die schlecht erscheinen, können sich wenden zum Guten. Wir haben nicht diese langfristige Perspektive, um das endgültig zu beurteilen. Wie Gott sich durch Leid in unserem Leben verherrlichen kann, wie er auch schwierige Situationen zum Guten wenden kann. Darum soll es heute Morgen gehen. Wir wollen uns eine Geschichte anschauen, die das deutlich macht, wie Gott Leid gebrauchen kann zu seiner Herrlichkeit. Das ist auch das Thema für heute. Morgen Leid und die Herrlichkeit Gottes. Wir wollen uns eine Geschichte anschauen aus Apostelgeschichte 3. Ihr dürft es gerne mit aufschlagen. Apostelgeschichte 3. Und ich lese uns dort die Verse 1 bis 11. Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 11. Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf um die 9. Stunde, da man zu beten pflegte. Und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war von Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte, die man die Schöne nennt, damit er ein Almosen erbitten konnte von denen, die in den Tempel hineingingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, die in den Tempel hineingingen wollten, bat er sie um ein Almosen. Da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach, sieh uns an. Er aber achtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurde sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und alles Volk sah, wie er umherging und Gott lobte. Und sie erkannten auch, dass er derjenige war, der um des Almosens willen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was mit ihm geschehen war. Da sich aber der geheilte Lahme zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk voll Erstaunen bei ihnen zusammen in der sogenannten Halle Salomos. Wir wollen uns zwei Aspekte aus dieser Geschichte anschauen und der erste lautet langanhaltendes Leid. Langanhaltendes Leid. Petrus und Johannes begegnen hier einem Mann, der von Geburt an lahm war, der nicht gehen konnte. Und man muss versuchen, sich ein bisschen dieses Leid dieses Mannes vor Augen zu führen. Dieser Mann war von Geburt an gelähmt, das heißt, er konnte nie laufen. Er kannte das nicht. Was für andere ganz normal war, war für ihn immer versagt geblieben. Als kleiner Junge musste er sicherlich mit ansehen, wie die anderen Kinder sprangen und liefen und miteinander spielten, während er nur am Rand saß und zuschauen konnte. Wie gerne wäre er sicherlich auch mit den anderen mitgelaufen, hätte Fangen gespielt, wäre auf Bäume geklettert und was Kinder halt so gerne machen. Sicherlich hätte er als junger Mann gern auch um eine Frau geworben und sie ausgeführt, aber welche Frau will schon einen pflegebedürftigen Mann, der nicht für sie sorgen kann? Immer musste er getragen werden, wenn er irgendwo hin wollte. Immer war er angewiesen auf die Hilfe von anderen, als kleines Kind und als erwachsener Mann. Er konnte in seinem Leben im wahrsten Sinne des Wortes nicht auf eigenen Beinen stehen. In Vers 4 musste Petrus ihm ja sagen, dass er ihn anschauen soll. Schau mich an. Das heißt, der Gelähmte war so niedergeschlagen, dass er nur noch nach unten geschaut hat. Er hat die Leute gar nicht mehr ins Gesicht angeschaut. Wir sehen hier einen Mann, der gebrochen war, der nur noch sein Dasein fristete. Wahrscheinlich hatte er sich mit seinem Schicksal abgefunden, frustriert. Sein Leben bestand nur noch daraus, jeden Tag zum Tempel getragen zu werden, zu betteln und hoffentlich ein Almosen zu bekommen und irgendwie zu überleben. Aber wozu überhaupt noch leben? Was ist der Sinn eines solchen Lebens? Jeden Tag liefen Hunderte oder gar Tausende Menschen im Tempel an ihm vorbei und sie alle konnten laufen, nur er nicht. Sie alle konnten ihrem Tagesgeschäft nachgehen, nur er nicht. Sie alle konnten für sich sorgen, nur er musste da sitzen und betteln. Und war immer abhängig von anderen. Das heißt ja im Text, dass er auch zum Betteln getragen und abgeholt werden musste. Selbst das konnte er nicht alleine. Er saß zwar an der Tempelpforte, die man die Schöne nannte, aber schön war in seinem Leben gar nichts. Sein Leben war nur Mühsal und Frustration. Und das Einzige, was dieser Mann noch vom Leben erwartete, war ein Almosen zu bekommen. Mehr Erwartung scheint dieser Mann ans Leben nicht mehr gehabt zu haben. Nur ein paar Groschen, um den Tag irgendwie zu überleben. Das war's. Mehr hatte das Leben für ihn scheinbar nicht zu bieten. Auch wir Christen haben Leid in unserem Leben und wir bleiben nicht davor verschont. Es gibt Christen, die behaupten wollen, oder die behaupten, Gott wolle seinen Kindern alles Leid nehmen und er wolle uns immer heilen und uns immer Gesundheit und uns immer Wohlstand und Wohlergehen schenken. Und das ist ein großer Irrtum, mit dem man früher oder später große Probleme in seinem Glaubensleben bekommen wird, spätestens dann nämlich, wenn man selber von Leid betroffen wird, wenn man vielleicht eine Krankheit hat, die nicht mehr weggeht. Gott erspart seinen Kindern nicht alles Leid. Das ist in der Bibel ziemlich klar. Im Gegenteil, manchmal kommt zu dem normalen Leid, was man so im Leben hat, noch Leid hinzu, weil man Christ ist. Zum Beispiel, weil wir Anfeindungen in der Welt haben. Wir haben es vorher ein bisschen gehört. Christen werden angefeindet in der Welt. Oder weil wir Kämpfe mit Sünden haben, denen wir nicht nachgeben wollen. Oder weil wir Anfechtungen des Teufels erleben in unserem Leben. Oder weil wir Erziehungsmaßnahmen Gottes haben. Versteht ihr? Zu dem normalen Leben in dieser gefallenen Welt kann für uns Christen noch so viel Leid obendrauf kommen. Manchmal kann man den Eindruck haben, dass man als Christ mehr Probleme hat als vorher, bevor man Christ war. Leid ist ein komplexes Thema und eine Predigt reicht nicht aus, um alles auszuführen, was die Bibel zu diesem Thema sagt. Deswegen wird auch heute nicht alles dazu gesagt werden können. Eines aber lässt sich zusammenfassend sagen, von der Schrift her: Unser Herr Jesus musste auf dieser Erde durch Leid durchgehen. Das war der Wille des Vaters. Und wir, die wir ihm nachfolgen, wir Christen, werden genau denselben Weg auch gehen wie er. Wir werden auch in diesem Leben durch Leid durchgehen müssen. Er ist vorangegangen und wir folgen seinem Vorbild. Der Jesus sagt in Johannes 16, Vers 33, In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Es ist beides. Der Jesus sagt, ihr habt Bedrängnis in der Welt. Und dann sagt er aber auch, dass wir durch ihn in einer leidvollen Welt überwinden können. Seid getrost, ich habe die Welt überwunden und mit ihm werden wir es auch schaffen. Der gelähmte Mann hat sich sicher oft in seinem Leben gefragt, warum dieses Leid da ist. Die Frage nach dem Warum, warum geschieht das in meinem Leben? Warum lässt Gott das zu? Das ist eine Frage, die sich uns Menschen im Leid unweigerlich stellt. Wenn wir leiden, dann können wir gar nicht anders, als diese Frage zu stellen, dieses Warum. Warum lässt du das zu, oh Gott? Ich glaube, dass diese Frage
dieses Unverständnis ausdrückt, dass wir so leiden müssen, obwohl wir doch einen liebenden und allmächtigen Gott haben. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal in euch wahrgenommen habt. Wenn wir leiden und wir wissen, wir haben einen allmächtigen Gott, der jedes Leid in jedem Moment wegnehmen kann. Und wir haben einen Gott, der mich liebt, der uns liebt. Warum lässt er das dann zu? Er kann es wegnehmen. Er liebt uns. Und trotzdem leiden wir. Warum? Diese Frage kommt automatisch auf, wenn wir leiden als Gläubige. Für uns ist es schwer zu verstehen, warum Gott als liebender Vater seine Kinder so leiden lässt, obwohl er die Macht hätte, das Leid jederzeit zu beenden. Und wisst ihr, manchmal sagen Christen, dass man diese Warum-Frage im Leid nicht stellen soll. Dann wird gesagt, stell diese Frage gar nicht. Aber wisst ihr was? Selbst der Herr Jesus, als er am Kreuz war, hat die Warum-Frage gestellt. Ist es euch aufgefallen? Matthäus 27, Vers 46. Jesus rief mit lauter Stimme: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Unser Herr Jesus hat die Warum-Frage im Leib gestellt. Dürfen wir sie da nicht auch rausrufen? Warum, mein Gott, lässt du das zu? Jesus als Sohn Gottes wusste doch ganz sicher, warum er am Kreuz litt. Er wusste das doch. Aber er war auch ganz Mensch und in seinem Leid brach diese Warum-Frage aus ihm heraus. Wir Menschen sind so. Vor allem wir Gläubige, die wir wissen, es gibt einen liebenden und einen mächtigen Gott. Und wenn Jesus diese Warum-Frage stellte, dann dürfen wir es auch. Dann dürfen wir diese Warum-Frage auch stellen. Um dem Schmerz unserer Seele Ausdruck zu verleihen. Deswegen lasst uns nicht vorschnell sagen, stell nicht die Warum-Frage. Unsere Seele macht das so oder so. Die Psalmen zeigen uns, dass wir im Leid vor Gott klagen dürfen. Ihr habt ja die Psalmen gehabt. Wir haben auch eben gehört von Klagepsalmen. Wie haben die Psalmisten geklagt vor Gott über das Unrecht und über das Leid, das sie getroffen hat? Und wisst ihr, sie haben ganz ungefiltert ihre Gedanken ausgesprochen. Da stehen ja Sachen drin, die sind nicht jugendfrei. Da sind brutale Sachen, die drin stehen. Da stehen ganz wichtige Fragen über dieses Klagen, über das Leid, weil Menschen eben leiden. Und Gott nimmt diese Klagen in sein Wort auf, um uns zu zeigen, wir dürfen das. Gott hält das aus, wenn wir vor ihm klagen und diese Warum-Frage auch stellen. Aber die Bibel macht auch deutlich, und zwar in der Geschichte von Hiob, dass die Antwort auf die Warum-Frage uns nicht die erhoffte Erlösung für die Seele bringt. Es ist doch so, dass wir denken, wenn wir die Antwort auf die Warum-Frage hätten, dann würden es vielleicht leichter sein. Dann würden wir das besser verstehen, dann würden wir einen Sinn sehen, dann könnten wir das besser ertragen. Aber die Hiob-Geschichte zeigt, dass das überhaupt nicht der Fall sein muss. Hiob hat gelitten. Und wenn er jetzt die Warum-Frage stellt, dann wusste er die Antwort nicht darauf. Aber wir als Leser wussten die Antwort. Wir wissen sie. Das ist ja der Clou des Hiob-Buches. Warum hat Hiob gelitten? Warum hat er seine Kinder verloren, seine Gesundheit verloren, seinen Besitz verloren, alles im Leben? Warum hat Hiob so gelitten? Wir kennen die Antwort. Weil Gott eine himmlische Wette mit dem Teufel hatte. Und könnt ihr euch jetzt vorstellen, dass diese Antwort dem Hiob so gar nicht weitergeholfen hätte? Stell dir vor, du sitzt da, deine Kinder sind gestorben, du hast deinen ganzen Besitz verloren, du hast Schmerzen und Jucken am ganzen Körper, dein Ehepartner sagt noch, fluche Gott, sag dich los und stirb, deine Freunde labern dich mit Zeug zu, dass du es nicht mehr aushalten kannst, keiner versteht dich in deinem Leid und dann ist die Antwort, ja Gott hat jetzt mit dem Teufel eine Wette abgeschlossen, ob du jetzt treu bei ihm bleibst oder ob du dich abwendest. Wow, ist das tröstlich? Hilft das weiter?
Nee, lieb mich im Stich.
Nee, es hilft nicht weiter. Versteht ihr, die Antwort auf die Warum-Frage hilft uns oft nicht. Sie bringt nicht die Erlösung für unsere Seele, die wir erhoffen. Wir dürfen die Warum-Frage stellen, wir dürfen klagen. Aber wir dürfen in der Schrift auch sehen, die Antworten, die darüber stehen, die helfen uns in dem Moment auch nicht weiter. Nicht unbedingt. Ich glaube, dass eine andere Frage im Leiden wichtiger ist. Für uns Christen. Ich glaube, dass diese Frage viel entscheidender ist, nämlich, schaffe ich es, schwierige Umstände und leidvolle Situationen in meinem Leben anzunehmen im Vertrauen, dass Gott es trotzdem gut mit mir meint? Kann ich trotz des Leids glauben, dass Gott mich liebt? Ich glaube, das ist die viel entscheidendere Frage für uns Christen. Kann ich glauben, dass Gott mich liebt, obwohl ich gerade so am Leiden bin? Das scheint mir die viel wichtigere Frage zu sein, und ich glaube, dass das eigentlich die Frage hinter der Warum-Frage ist. Die Frage, warum lässt du das zu, Gott? Ich glaube, die Frage, die in Wirklichkeit dahinter steckt, ist, liebst du mich denn nicht mehr? Liebst du mich denn nicht mehr, dass du mich so leiden lässt, obwohl du es verhindern könntest? Und ich glaube, das ist die Frage, auf die Gott uns sehr wohl eine Antwort geben möchte, im Moment des Leids. Diese Frage möchte Gott seinen leidenden Kindern eindeutig beantworten. Und wir lesen diese Antwort in Römer 8, Vers 38, wo es heißt, denn ich bin gewiss, dass nichts uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Zusammengefasst. Nichts kann uns scheiden. Und wisst ihr, in Römer 8 wird gesagt, was kann uns trennen vor Gott? Kann uns Hunger, Tod, Kälte, Verfolgung, kann uns irgendein Umstand von Gottes Liebe trennen? Und wisst ihr, ich glaube, wir Menschen neigen sehr stark dazu, wir Christen neigen sehr stark dazu, die Liebe Gottes an den Umständen abzulesen. Wenn Gott gute Umstände schenkt, dann liebt er mich. Und wenn Hunger, Blöße, Gefahr, Verfolgung, Schwert, Tod in mein Leben reinkommt, dann haben wir das Gefühl, Gott liebt uns nicht mehr. Wir neigen dazu, die Liebe Gottes an den Umständen abzulesen, statt am Kreuz. Und Gott will uns diese Antwort geben, selbst wenn es dir so schlecht geht, hat sich an meiner Liebe zu dir gar nichts geändert. Ich liebe dich immer noch. Und ich glaube, das ist die Antwort, die wir hören müssen, wenn wir leiden. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und noch eine Sache dürfen wir wissen, wenn wir leiden, nämlich, dass Gottes Gedanken so viel höher sind als unsere Gedanken. Es heißt in Jesaja 55, Vers 8 und 9, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das dürfen wir auch wissen, dass Gottes Gedanken viel höher sind, dass in den Momenten, wir sehen nur sehr kurzfristig, wie in dieser Geschichte am Eingang, eine Situation passiert und wir denken, es ist gut. Eine Situation passiert, wir denken, es ist schlecht. Wir sehen immer nur ein paar Meter und wir stolpern quasi von Situation zu Situation. Aber Gottes Gedanken und Wege sind so viel höher. Und er kann bis ans Ende schauen und er weiß, wie er unser Leben führen kann. Seine Wege und Gedanken sind höher. Er sieht das Ende der Geschichte und wir dürfen wissen, er hat für unser Leben gute Gedanken. Er hat gute Gedanken für unser Leben. Das ist dieser erste Punkt, was wir bei diesem gelähmten Mann sehen und lernen können. Langanhaltendes Leid und was es mit uns macht oder machen kann. Und der zweite Punkt lautet, Herrlichkeit über Herrlichkeit. Es geht ja um die Frage Leid und die Herrlichkeit Gottes, wie das irgendwie zusammenpasst. Und wir haben in diesem ersten Schritt das Leid gesehen und jetzt wollen wir uns die Herrlichkeit Gottes in der Situation dieses gelähmten Mannes anschauen. Als Petrus und Johannes vor dem Lahmen standen, sagten sie ihm Worte, die der Lahme wahrscheinlich noch nie in seinem Leben gehört hat. Ihm wird gesagt, im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. Jemand sagt zu ihm, steh auf und geh umher. Das wird er wahrscheinlich noch nie in seinem Leben gehört haben. Er ist ja lahm geboren worden. Keiner wird ihm gesagt haben, steh auf und geh umher. Und jetzt sagt ihm jemand, steh auf und geh. Ich denke, der Mann konnte das gar nicht begreifen. Er hat sicherlich gespürt, da ist eine Kraft in diesen Worten. Und ehe er sich versieht, nimmt Petrus ihn bei der Hand und zieht ihn hoch, wie es hier in unserem Text heißt. Und der Mann konnte plötzlich stehen. Er merkt und spürt plötzlich, seine Knöchel sind fest. Zum ersten Mal in seinem Leben kann er auf seinen eigenen Füßen stehen. Was muss das für ein unwirklicher Moment für ihn gewesen sein? Seine Füße tragen ihn. Er kann gehen. Ich denke, das ist für ihn ein unfassbares Glück gewesen, als er das angefangen hat zu realisieren. Und wisst ihr, was er dann macht? Dann fängt er an, rumzulaufen. Und in Vers 8 wird sechsmal betont, sechsmal wird gesagt, dass seine Füße funktionierten. Da steht, er sprang, er lief, er ging umher. 6-mal wird das gesagt. Das fällt richtig auf hier in Vers 8. Und ich denke, was wir hier sehen können, was wir auch lernen können, ist, wenn Gott heilt, dann nicht nur ein bisschen oder halb, sondern richtig. Wenn Gott heilt, dann heilt er richtig. Wir sehen das immer wieder in der Bibel. Denkt zurück an die Geschichte im Alten Testament in 2. Könige 5, als dieser Feldherr Naeman von seinem Aussatz geheilt wird. Was heißt es dort nach dieser Heilung? Welche Qualität hatte seine Haut? Er hatte nicht einfach die Haut eines Mannes in seinem Alter, sondern er hatte die Haut eines Kindes, heißt es dort. Quasi faltenfrei und beste Hautqualität. Das, was sich wahrscheinlich jeder irgendwann wünscht, wenn man älter wird. Und deswegen kauft man ja auch einen Haufen Beauty-Produkte. Der Mann hat plötzlich die Hautqualität eines kleinen Kindes. Wenn Gott heilt, dann richtig, keine halben Sachen. Als der Jesus in Johannes 2 Wasser zu Wein verwandelt, was sagt der Weinmeister über diesen Wein? Er sagt, das ist die beste Qualität des Weins, viel besser als der andere Wein, den wir auf der Hochzeitsfeier hatten. Versteht ihr? Wenn Gott ein Wunder tut, wenn er heilt oder etwas Ähnliches tut, dann macht er es richtig. Und das ist der große Unterschied zu den ganzen Fake-Heilungen, die hier und da auch mal behauptet werden. Wo Menschen sagen, sie sind geheilt und nach 1-2 Tagen kommen die Kopf- oder Rückenschmerzen wieder zurück. Das ist keine Heilung. Die Heilungen Gottes sind genauso. Der Mann springt, läuft, hüpft, rennt, seine Füße sind zu 100% wiederhergestellt. Gott hat ihn vollständig geheilt. Und der Mann rennt jetzt durch den Tempel. Das ist vielleicht ein bisschen eine komische Situation, aber nach 40 Jahren Sitzen, wir erfahren nämlich später, dass er über 40 Jahre alt war, hat er einen ganz schönen Bewegungsdrang. Und es ist klar, dass er jetzt da rumrennt durch den Tempel. Und es heißt dann hier in Vers 9 und Vers 10, dass die Menschen den geheilten Mann sahen, das heißt, das Wunder wurde wahrgenommen, alle sahen, wie er da rumrannte. Und es heißt in Vers 10, etwas seltsam, sie erkannten auch, dass er derjenige war, der um des Almosens willen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Sie erkannten ihn, heißt es hier. Der Mann muss so verwandelt ausgesehen haben, dass man 2-mal hingucken musste, ist das jetzt der Mann, der die ganze Zeit da saß? Weil wie saß er vorher da? Blick nach unten, niedergeschlagen und frustriert. Jetzt strahlt er, jetzt rennt er durch den Tempel. Er sieht wie verwandelt aus. Man muss 2-mal hinschauen und erkennt, doch, das ist doch der Mann, der immer dort saß. Und wir sehen hier, wie Gott an diesem Mann gehandelt hat, wie es in Jeremia 31, Vers 13 heißt. Ich will ihre Trauer in Freude verwandeln und sie trösten und erfreuen nach ihrem Schmerz. Ich will ihre Trauer in Freude verwandeln und sie trösten und erfreuen nach ihrem Schmerz. So hat der geheilte Gelähmte das hier erfahren. Gott hat ihn getröstet und heute tut Gott es mit seinen Kindern immer noch. Wir erleben Schmerz, wir erleben Trauer, aber Gott will den Schmerz heilen. Gott will die Traurigen trösten. Jetzt kann man sagen, Ende gut, alles gut in dieser Geschichte. Aber eine Frage stellt sich immer noch. Bei aller Freude bleibt diese Frage, warum erst jetzt? Warum musste der Mann über 40 Jahre, wir erfahren das Alter später im Text, warum musste der Mann über 40 Jahre leiden und dann hat Gott ihn erst geheilt? Wieso hat Gott ihn nicht früher geheilt? Wieso hat er diese Leidensphase nicht verkürzt, sondern so lange gelassen? Und diese Frage verstärkt sich nochmal, wenn man bedenkt, dass Jesus auch in Jerusalem war und im Tempel Menschen geheilt hat. Diese Geschichte hier ist vielleicht ein paar Monate oder 1-2 Jahre, nachdem Jesus im Tempel war. Und der Mann sitzt dort ja schon seit Jahrzehnten. Und wisst ihr, was über den Herrn Jesus heißt, was er im Tempel getan hat? Es heißt Matthäus 21, und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zusammen zu ihm und er heilte sie. Versteht ihr? Während der Herr Jesus im Tempel Lahme heilt, sitzt draußen der eine Lahme und wird vom Herrn Jesus nicht geheilt. Und wo saß der Mann? An der schönen Pforte, das heißt am Eingang zum Tempel. Es ist gar nicht unwahrscheinlich, dass der Herr Jesus durch die schöne Pforte an diesem Mann vorbeigelaufen ist, um in den Tempel zu gehen, um dort Lahme zu heilen. Versteht ihr? Und den Mann lässt er sitzen und lässt ihn noch länger leiden. Die Frage stellt sich, warum erst jetzt? Warum heilt er ihn erst jetzt? Wie gesagt, Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Und wir können das in manchen Momenten nicht sehen und verstehen. Aber wir sehen hier in dieser Geschichte, wie Gott sich genau dadurch verherrlicht hat. Durch diese späte Heilung. Als der Gelähmte geheilt wurde und durch den Tempel lief, kamen ganz viele Menschen zusammen, wie wir in Vers 11 lesen. Und Petrus nutzt das dann, um eine Predigt zu halten. Das ist dann der Text nach unserem Text. Und dort ruft er die Menschen zum Glauben auf und zur Buße. Und dort kommen enorm viele Menschen zum Glauben. Es heißt dann in Kapitel 4, Vers 4, dass sich viele Menschen bekehrten und die Zahl der Gläubigen auf 5000 Männer anstieg. Durch dieses Ereignis ist die Zahl nur der gläubigen Männer, noch nicht Frauen und Kinder mitgerechnet, auf 5000 angestiegen. Und wir erfahren vorher in Kapitel 2, Vers 41, also etwas vorher, dass 3000 Menschen bei Pfingsten zum Glauben gekommen sind. Jetzt kann man nicht genau ausrechnen, wie viele Menschen hier zum Glauben gekommen sind, aber ich glaube, der Text will uns nahelegen, dass wenn vorher 3000 Menschen und jetzt die Zahl der nur der gläubigen Männer auf über 5000 ansteigt, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet, dass hier vielleicht 2000 Menschen zum Glauben gekommen sind. An Pfingsten sind 3000 Menschen zum Glauben gekommen und hier möglicherweise 2000 Menschen durch diese Predigt, die Petrus hält, sind zum Glauben gekommen. 2000 Menschen an einem Tag. Und das muss man sich mal vor Augen führen. Wir lesen vielleicht schnell über solche Zahlen hinweg, die hier im Text stehen. Ich glaube, viele von uns wären schon froh, wenn wir 2 Menschen zum Glauben an den Herrn Jesus führen würden, oder? Wenn ihr jetzt fragen würde, ihr braucht euch jetzt nicht melden, wie viele Menschen sind schon durch euch, durch euer Leben, zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen? Wenn wir 2 nennen könnten, wären wir schon sehr froh und dankbar, oder? Hat jemand von euch schon, ihr braucht euch nicht melden, schon 20 Menschen zum Glauben geführt? Das wäre schon toll, oder? Stellt euch vor, ihr hättet 200 Menschen zum Glauben gebracht. Dann würde man euch einen Erweckungsprediger nennen und euch nach eurem Geheimnis fragen, wie ihr das schafft. Und dann dürftet ihr Seminare halten und so weiter, darüber, wie man Menschen zum Glauben führen kann. Aber 2000 Menschen an einem Tag zum Glauben zu führen, ist enorm. Das ist eine geistliche Erweckung hier. Und ich möchte versuchen, durch ein paar Vergleiche uns diese Zahlen noch näher zu bringen, damit wir das geistliche Wunder verstehen, dass Gott durch diesen Gelähmten hier an dem Tag gewirkt hat. Gott hat ein geistliches Wunder gewirkt. Deine Erweckung geschenkt. Damit wir das ein bisschen mehr verstehen, will ich ein paar Vergleiche nehmen. Stell dir vor, es kommt jede Woche eine Person durch dich zum Glauben. Jede Woche, das ganze Jahr hindurch. Bei 2000 Menschen würde das 38 Jahre lang so gehen. Dass du jeden Tag, jede Woche eine Person zum Glauben führst. 38 Jahre lang. Das wäre bei mir dann ab heute, bis ich 74 Jahre alt bin. Könnte jede Woche einen Menschen zum Glauben führen. Und dann wären wir auf die Zahl gekommen, wie hier bei dem gelähmten Mann. Eine andere Rechnung. Angenommen, das haut jetzt nicht ganz hin, aber angenommen, wir würden jetzt so 25 Leute ungefähr hier sitzen. Also ich denke, 25 Leute passen hier auf jeden Fall gut rein. Kann man sich so vorstellen. Eine Gruppe von 25 Personen. Stell dir vor, du hättest jetzt alle 25 Personen, die hier in diesem Raum sitzen, zum Glauben gebracht. Also jeder Einzelne, der hier sitzt, ist durch dich zum Glauben gekommen. Dann würde das bedeuten, dass 80 solcher Gemeinden entstehen könnten und jeder dieser 25 Personen in dieser Gemeinde wäre durch dich zum Glauben gekommen. Also jetzt stellt euch mal vor, es gäbe noch 79 weitere Gemeinden wie hier, alle hier in der Umgebung verstreut. Und alle Leute, die da sitzen, sind alle durch dich zum Glauben gekommen. Wäre das gewaltig? Das wäre enorm. Und letzte Rechnung, wenn jeder von uns in seinem Leben 2000 Menschen zum Herrn führen würde, zum Glauben an Jesus Christus, dann würde das bedeuten, dass insgesamt bei 25 Menschen 50.000 Menschen zum Glauben kommen würden. Das wäre ganz Ebermannstadt, ganz Forchheim und noch ein paar Dörfer mit 10.000 Menschen zusätzlich. Und alle in Forchheim, Ebermannstadt und die Dörfer drumherum wären alle Christen. Wenn jeder, der von uns hier sitzt, das geistliche Wunder erleben würde, was der Mann erlebt hat. Versteht ihr, was hier passiert ist? Es ist eine geistliche Erweckung, die hier aufgebrochen ist, durch das Leben und die Heilung dieses Mannes. Es ist eine geistliche Erweckung, die Gott hier geschenkt hat. Gott hat sich auf eine enorme Weise durch diesen Mann verherrlicht. Und wisst ihr, das Wunder ist noch erstaunlicher, wenn man das Timing in dieser Geschichte bedenkt. Hätte Gott diesen gelähmten Mann bereits in der frühen Kindheit geheilt, das würde man ihm doch wünschen, oder? lahm geboren und dann als kleiner Junge schon geheilt, um ein normales Leben zu führen. Das hätten wir ihm gewünscht. Nur, wie groß wäre dann der geistliche Ausgang bei der Situation gewesen? Erst dadurch, dass er jahrelang, jahrzehntelang an der schönen Pforte saß, haben ihn so viele Menschen als Gelähmten kennengelernt. Und dadurch hat dieses Wunder erst so eine Breitenwirksamkeit entfaltet, dass so viele Menschen es wahrgenommen haben, so viele Menschen auf die Predigt von Petrus gehört haben und zum Glauben gekommen sind. Wäre er in seiner Kindheit geheilt worden, vielleicht wären ein paar Leute in seinem Umfeld, seine Familie oder so, zum Glauben gekommen. Aber niemals so viele. Er ist ja erst dadurch stark bekannt geworden, weil er so Jahre und Jahrzehnte dort saß. Und noch ein Gedanke zum Timing. Wir haben ja gesehen, dass Jesus kurz vorher auch im Tempel unterwegs war und dort Lahme geheilt hat. Aber diesen Lahmen hat er an der Pforte krank zurückgelassen. Und auch das hat seinen Sinn. Das können wir erkennen, wenn wir uns die Evangelien anschauen. Es gibt nämlich in Johannes 9 eine sehr ähnliche Geschichte, die ist sehr ähnlich zu unserer. Hier bei uns heilt Gott ja einen Lahmgeborenen. In Johannes 9 heilt der Herr Jesus einen Blindgeborenen. Also beide sind von Geburt an, haben eine körperliche Behinderung. Das ist diese Geschichte, wo der Herr Jesus mit seiner Spucke Brei macht, in die Augen schmiert und er soll dann seine Augen auswaschen. Ihr kennt sicherlich die Geschichte. Und wie geht die Geschichte in Johannes 9 aus? Löst das auch eine geistliche Erweckung aus, wie hier? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir Johannes 9 lesen, dann sehen wir, dass plötzlich die Juden und vor allem die Pharisäer anfangen zu hinterfragen, bist du überhaupt blind gewesen? Das kann doch gar nicht sein. Und befragen die Eltern und man merkt, dass ein erbitterter Widerstand, eine Opposition sich gegen Jesus hier ausbreitet. Man merkt eine vergiftete Stimmung gegen Jesus. Und am Schluss wird dieser Mann ausgestoßen, der Geheilte, und wir lesen von gar keinem, der zum Glauben gekommen ist durch dieses Wunder. Die Zeit war noch nicht reif, die Menschen waren noch nicht vorbereitet. Aber jetzt, ein paar Monate später oder vielleicht ein, zwei Jahre später, heilt Gott durch Petrus und Johannes diesen Mann und das löst eine geistliche Erweckung aus. Das steht hier an derselben Stelle quasi. Wäre dieses Wunder, hätte Jesus ihn damals geheilt, hätte das nicht diese Wirksamkeit entfaltet. Wir sehen das in den Evangelien. Das heißt, der geistliche Erfolg, die geistliche Frucht hier, hängt damit mit dem Zeitpunkt zusammen, den Gott hier ausgesucht hat. Wäre es früher geschehen, hätte es wahrscheinlich nicht funktioniert. Erst jetzt konnte ein so großer geistlicher Erfolg erzielt werden, dass 2000 Menschen sich bekehren und Gott eine geistliche Erweckung schenkt. Und wir sehen hier ein bisschen göttliche Mathematik. Wir sehen hier ein bisschen, wie Gott die Umstände alles führt und leitet, um am Ende die größte Herrlichkeit hervorzubringen. Und er involviert uns darin. Der Mann in der Situation hat es sicherlich nicht verstanden. Warum muss ich so lange leiden? Aber am Ende ist es deutlich geworden durch eine geistliche Erweckung, die ausgelöst wurde. Durch das Leben, durch das Leiden dieses Mannes. Gott weiß, wann das beste Timing ist. Er weiß, wann die Herzen vorbereitet sind. Er weiß, wann die Situationen vorbereitet sind. Und er weiß, wann er eingreift, um ein Leid zu beenden oder ein Leid zu gebrauchen zu seiner Herrlichkeit. Gott kennt den Zeitplan am besten und er steuert die Ereignisse auch in unserem Leben. Und er verherrlicht sich dadurch. Und wenn er uns warten lässt in unserem Leid, das können wir aus der Geschichte lernen, dann nur, um sich noch mehr zu verherrlichen, um die Herrlichkeit noch größer werden zu lassen. Wie war das bei seinem Freund Lazarus, als er sterbenskrank war? Was macht der Herr Jesus, als er hört, dass Lazarus sterbenskrank ist? Er wartet und lässt ihn sterben. Jesus, was machst du? Liebst du Lazarus nicht? Warum lässt du ihn sterben? Du bist doch vorher schon gerufen worden. Und was sagt der Jesus? Auch als Martha zu ihm kommt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit sehen. Und ihr kennt das Ende der Geschichte. Es war nicht eine Krankenheilung, die am Ende der Geschichte stand, sondern eine Totenauferstehung. Eine Totenauferstehung ist eine größere Herrlichkeit als eine Krankenheilung. Wenn der Herr das Leid hinauszögern lässt, dann deswegen, weil er seine Herrlichkeit umso größer machen möchte in unserem Leben. Und noch eine Beobachtung hier aus dieser Geschichte. Es heißt hier dann in Kapitel 4, Vers 22, ganz, ganz am Ende der Geschichte, heißt es, dass der Mann, und hier ist eine interessante Formulierung, es heißt, er war über 40 Jahre alt. Warum steht hier, er war über 40 Jahre alt? Warum wird sein Alter nicht genannt? Warum steht hier, er war 42 oder 45 Jahre alt? Er war über 40 Jahre alt. weil der Heilige Geist, der Gottes Wort so angelegt hat, uns die Zahl 40 vor Augen stellen möchte. Jedes Detail in der Bibel hat seine Bedeutung und auch in dieser Zahl 40 steckt eine Botschaft für uns. Wahrscheinlich wisst ihr, dass Zahlen in der Bibel ganz oft eine symbolische Bedeutung haben und auf eine geistliche Wahrheit hinweisen. Und wofür steht die Zahl 40 in der Bibel? Wüstenzeit, oder? Das Volk Israel war 40 Jahre in der Wüste. Mose war 40 Jahre in der Wüste. Der Herr Jesus war 40 Tage in der Wüste. Die Zahl 40 steht für Wüstenzeit. Und Wüstenzeit, wenn wir uns die Geschichten anschauen, steht für Leiden, aber auch Vorbereitung. Mose wurde auf seinen Dienst vorbereitet, das Volk auf die Landnahme und der Herr Jesus auch auf seinen Dienst. Die Zahl 40 steht also für Vorbereitung in der Wüste. Steht hier? Vorbereitung, und zwar durch Schwieriges, Unangenehmes. Wüsten sind unangenehme Orte. Gott führt uns manchmal in Wüsten, die unangenehm sind, um uns vorzubereiten. Und dieser Mann hier hatte auch seine persönliche 40 Jahre, das heißt ja über 40 Jahre. Er hatte auch seine 40er-Wüste. Nämlich sein Leben war eine Wüste, aber eine Vorbereitung für diesen Moment der Verherrlichung Gottes. Sein Leben lief auf diesen Moment der Herrlichkeit Gottes hinaus. Und ich glaube, das ist, was wir hier lernen können, dass Gott uns manchmal in die Wüste führt. Manchmal kürzer, manchmal länger. Die Zahl 40 steht symbolisch dafür. Aber sie soll uns vorbereiten für die Herrlichkeit Gottes. Und auch wir müssen deswegen manchmal durch Wüstenzeiten durchgehen. Und Gott kann dann sich auf zweierlei Weise verherrlichen. Entweder, wie in dieser Geschichte, dass er heilt und das Leid wieder wegnimmt. Oder aber, das lesen wir auch in der Bibel, er hilft, das Leid zu tragen. Auf beide Weisen kann Gott sich verherrlichen. Und wisst ihr was? Ich habe den Eindruck, manchmal verherrlicht sich Gott mehr, indem er hilft, das Leid zu tragen, als dass er es wegnimmt. Manchmal wird die Herrlichkeit Gottes größer, wenn wir Vorbilder vor Augen haben. Wenn die Menschen sehen, da ist jemand, der leidet, aber er hat so einen Frieden und so eine Freude. Er ist erfüllt von Jesus Christus. Und man fragt sich nur, wie trägt er das? Ich habe Geschichten gehört, wo Christen kranke Christen besucht haben. Sie wollten hingehen, um zu trösten. Und sie kommen aus diesem Treffen raus und sagen, ich bin derjenige, der getröstet wurde. Die Person war so erfüllt von Christus, ich bin der Gesegnete und der Beschenkte. Und das ist eine Herrlichkeit, die manchmal größer ist, als wenn Gott es wegnimmt. Gott will uns helfen, manchmal will er uns helfen, die Krankheit oder die Last in unserem Leben zu tragen. Und das ist ein wunderbarer Vers, den ich auch allen mitgeben möchte, die gerade auch jetzt eine Last in ihrem Leben zu tragen haben oder Lasten. Das heißt im Psalm 68, Vers 20, gepriesen sei der Herr, Tag für Tag trägt er unsere Last. Gott ist unsere Rettung. Psalm 68, Vers 20, Tag für Tag trägt er unsere Last. Versteht ihr, wenn Gott uns leiden lässt, wenn er uns 40 Jahre durch die Wüste gehen lässt, heißt es nicht, dass wir die Last alleine tragen müssen. In Wirklichkeit will er uns helfen, diese Last zu tragen. Und das sagt er auch über Israel. Israel ist 40 Jahre durch die Wüste gegangen. Ein unangenehmes Leben. Und was sagt Gott in 1. Mose 1, Vers 30 durch Mose? In der Wüste hast du gesehen, wie der Herr, dein Gott, dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr zurückgelegt habt, bis ihr an diesen Ort gekommen seid. Gott hat Israel 40 Jahre durch die Wüste getragen, bis auf diesen Tag. Und so will der Herr auch Tag für Tag unsere Lasten tragen. Manchmal nimmt Gott das Leid nicht weg, aber er hilft es uns zu tragen. Wie hat Paulus es erlebt? Er hatte einen Stachel im Fleisch, irgendein Leiden in seinem Leben, und er betet dreimal und bittet, dass Gott dieses Leid wegnimmt. Und wie lautet die Antwort Gottes? Die Antwort Gottes lautet, nein, aber ich werde dir helfen. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Die Antwort Gottes war, nein, ich erhöre nicht dein Gebet, aber ich werde dir helfen, die Last zu tragen. Das kann auch die Antwort Gottes sein. Aber dann dürfen wir wissen, Tag für Tag trägt er unsere Last. Ich möchte mit einem letzten Gedanken schließen. Der Herr lässt uns nicht einfach in dem Leid. Er ist ja selber in das Leid hineingekommen. Er kennt und versteht, was Leid bedeutet. Der Hebräerbrief sagt auch, dass er selber gelitten hat und deswegen Mitleid haben kann mit uns. Eine unglaubliche Aussage. Der Herr Jesus kann Mitleid mit den leidenden Gläubigen haben, weil er in dieser Welt selber Leid erlebt hat. Seelisches Leid und körperliches Leid. Und der Herr kann deswegen trösten. Und er will uns trösten. Gott will uns trösten und er will uns damit sogar befähigen, dass wir anderen helfen können, die ähnliches Leid wie wir in unserem Leben haben. Paulus sagt in 2. Korinther 1, ganz am Anfang, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes. Gott ist ein Gott allen Trostes. Das heißt, er kann in allen Situationen trösten. Er kann immer helfen. Und dann sagt er weiter, der uns tröstet in all unser Bedrängnis. Und jetzt kommt es, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet worden sind. Paulus sagt, wir haben den Trost Gottes bekommen und können jetzt anderen Christen, anderen Gläubigen, die auch leiden, mit dem Trost, den wir von Gott erlebt haben, den können wir jetzt weitergeben und diesen Gläubigen helfen. Und wir können sie auch trösten. Und ist es nicht so, dass diejenigen, die eine Sache durchlitten haben, anderen Menschen, die etwas sehr Ähnliches erleiden, am besten helfen und am besten verstehen können? Und dass diejenigen, die das nicht kennen, sich eigentlich besser zurückhalten sollten, weil sie es nicht wirklich nachvollziehen können. Aber es geht nicht nur um das, ich kenne das Leid. Es geht hier in dem Vers vor allem darum, ich habe in diesem Leid Gottes Hilfe und Trost erfahren. Und ich möchte dir sagen, dass Gott auch dich trösten, auch dir helfen möchte. Und es kommt viel authentischer und überzeugender darüber von jemandem, der ähnliches Leid erlebt hat, aber nicht da stehen geblieben ist, sondern den Trost und die Hilfe Gottes erfahren hat. Und das dann weiterzugeben an andere. Das, sagt Paulus, kann ein Sinn auch sein. Und deswegen will Gott den leidenden Gläubigen auch helfen, ihre Lasten zu tragen und sie dann befähigen, dass sie wiederum anderen helfen können. Man soll nicht bei sich stehen bleiben. Man darf den Trost, wenn man ihn erlebt hat, weitergeben, auch an andere. Ich kann dich, oder wir können oft nicht sagen, wozu Leid im konkreten Einzelfall dienen soll. Das ist schwer oft zu sagen. Oft sieht man das erst im Nachgang, vielleicht Jahre oder Jahrzehnte später, wozu Gott Leid zugelassen hat und wie er sich dadurch verherrlichen wollte. Aber ich denke, wir können in dieser Geschichte von diesem Lahmgeborenen sehen, wie Gott sich verherrlichen kann. Versteht ihr, das ist nur eine Beispielgeschichte. Gott kann sich auf vielerlei unterschiedliche Weisen verherrlichen in unserem Leben. Aber die Geschichte zeigt, dass er es kann. Und wenn er das Leid hinauszögert, dann nur, um die Herrlichkeit größer zu machen. Gott kann sich auf die eine oder andere Weise durch das Leid in unserem Leben verherrlichen, jetzt oder später in Zukunft. Wir mögen jetzt vielleicht noch nicht sehen, wie in dieser Eingangsgeschichte, worauf alles hinausläuft. Manches kommt uns unverständlich vor und wir verstehen Gott nicht. Aber wir dürfen eines Tages, spätestens in der Ewigkeit, aber oft auch nach Jahren, Jahrzehnten zurückschauen und verstehen, dass Gottes Gedanken so viel höher sind als unsere Gedanken und dass seine Wege so viel besser sind als unsere Wege. Jemand hat mal gesagt, verstehen kann man das Leben oft nur rückwärts, leben muss man es aber vorwärts. Wir müssen durch die Situation durchgehen, ohne es in dem Moment zu verstehen. Vielleicht schenkt der Herr, dass wenn wir zurückschauen, irgendwann, dass wir die Dinge begreifen. Aber wir müssen ja jeden Tag da durchgehen. Aber wisst ihr, der Herr ist ja bei uns, wie er Israel in der Wüste getragen hat. Tag für Tag trägt er auch unsere Last. Und deswegen dürfen wir jeden Tag zu Gott kommen, wie in den Klagepsalmen. Lest sie durch, wie haben sie ihre Herzen ausgeschüttet vor Gott und haben alles gesagt, was ihnen auch an schlechten Gedanken kam. Gott hält das aus. Und wir dürfen zu Gott kommen und wir dürfen auch klagen, wir dürfen auch weinen vor dem Herrn und dann dürfen wir seinen Trost erleben. Denn wenn jemand trösten kann, Menschen sind oft leidige Tröster, sind wie die Hiobsfreunde, die besser schweigen sollten, als zu reden. Aber wenn jemand trösten kann, dann ist es Gott. Weil der Friede, der allen Verstand übersteigt, der nicht begreiflich ist mit dem Verstand, der Friede kann in unsere Herzen kommen und unsere Sinne bewahren in Christus Jesus und kann uns einen echten, tiefen Trost in den Situationen schenken. Und das ist, was Gott geben will. Das will er uns jeden Tag geben, wenn wir zu ihm kommen. Der äußere Mensch zerfällt, heißt es an einer Stelle, aber der innere wird Tag für Tag erneuert. Der Trost, den Gott schenkt, der ist für den einen Tag. Am nächsten Tag müssen wir wieder hin zu ihm gehen. Wir brauchen wieder neue Kraft, neuen Trost. Tag für Tag trägt er unsere Last. Wir dürfen immer zu ihm kommen. Und das wünsche ich für alle, die leiden oder die Lasten in ihrem Leben haben, dass sie zum Herrn kommen können, dass sie vor ihm auch klagen, dass sie wissen, sie dürfen ehrlich und unverstellt vor dem Herrn klagen, dass sie aber zu ihm fliehen und nicht im Leid alleine sitzen bleiben und dann seinen Trost und sein Durchtragen erleben. Und eines Tages, so wie Gott es schenkt, dann auch die Herrlichkeit sehen dürfen. Amen. Ja, vielleicht bete ich noch kurz und ihr könnt gerne sitzen bleiben. Ja, Herr, wir danken dir so sehr, dass du unser Gott bist. Wir danken dir so sehr, Herr Jesus Christus, dass du unser guter Hirte bist. Herr, wir wüssten gar nicht, wo wir hinlaufen und hingehen sollten mit all unseren Leid oder Schwierigkeiten, die manchmal über uns kommen können. Auch all die Seelennöte, die da sein können. All die Frustration, die tiefe Traurigkeit, die Ängste, die nicht lösbaren Probleme, die wir sehen. Herr Jesus, wir sind so dankbar, dass du uns errettet hast und dass wir bei dir sind. Dass du unser Herr, unser Retter und unser guter Hirte bist. Danke, Herr, dass du auch in den dunklen Tälern, wie es im Psalm 23 heißt, doch bei uns bist. Herr, das ist die wichtigste Gewissheit, die wir brauchen, dass du in dem Moment uns nicht verlassen hast, sondern bei uns bist. Und dass du uns helfen wirst, dass du uns durchtragen wirst, dass du Tag für Tag uns trägst. Ja, wir danken dir dafür, Herr, und möchte auch so beten, dass für alle Geschwister auch hier, wenn jemand leidet oder Lasten zu tragen hat, dass wir jeden Tag zu dir kommen können. Und dass wir bei dir, Herr, Trost und Hilfe erfahren, dass wir in diese tiefe Gemeinschaft mit dir hineinkommen und deinen Trost erleben, Herr, gerade besonders den du in den Schriften hast, den Trost der Schriften, Herr, wie es heißt. Lass uns das erleben, wie du tröstliche Worte zu unseren Herzen sprechen kannst, wie du bei uns bist und uns auch mit den Lasten hilfst. Ja, Herr, danke, dass unser Leben auch deine Herrlichkeit offenbaren darf, eines Tages und so. Möchte ich doch beten, Herr, um dein Durchtragen, um deine Hilfe, ganz besonders für die Geschwister, die auch chronisch oder dauerhaft leiden, Herr. Du kannst ihnen begegnen, Herr Jesus, und ihnen dein Trost und deine Liebe und dein Durchtragen zeigen. Lob und Dank sei dir dafür. Amen.